Reise in den Tod.
Herzlich willkommen zu Reise in den Tod mit Caro Kult
und Maria Erich. Wir sind Schauspielkolleginnen und große True-Crime-Fans. In unserem Beruf beschäftigen wir uns sonst meistens mit fiktionalen Geschichten.
Doch hier nehmen wir euch mit auf eine Reise in den Tod und erzählen euch von wahren Kriminalfällen, die auf Reisen oder im Urlaub passieren. Maria, du hast ja mit Manu so eine Reisedoku gefilmt, ne?
Ja.
Wie war das so?
Also, wir sind ja, ich habe das ja schon oft erzählt, dass wir eben echt lange auf Reisen gewesen sind, also für meine Verhältnisse lang, wir waren 7 Monate unterwegs und haben eben währenddessen für unsere Doku, die den Namen Leaving the Frame trägt, immer wieder Menschen getroffen und die dann halt einfach gefilmt und die gefragt, also wenn wir das Gefühl hatten, die machen was Tolles, was Besonderes, was irgendwie erzählenswert ist, haben wir uns gedacht, hey, das können wir einfach mitnehmen und am Ende der Reise entscheiden wir, ob es eventuell sogar für einen Film reicht. Und das war eine ganz tolle Erfahrung für uns. Und wir haben uns aber auch nie in besonders kritische Gewässer begeben. Also wir sind irgendwie auf dieser Reise natürlich mal hier und mal da irgendwo in Situationen gekommen, in denen man vielleicht nicht unbedingt sein möchte. Das hatte aber weniger mit unseren Interviews zu tun, sondern mehr eben mit den Umständen in den Ländern, in denen wir gewesen sind. In Mexiko zum Beispiel hatten wir irgendwie ein paar Mal, dass wir rausgezogen worden sind von gruselig aussehenden Polizisten. Aber das war jetzt nie so, dass wir uns irgendwie in unserer Sicherheit ein bisschen, ja, dass wir uns gefragt haben, ob wir sicher sind oder nicht.
Und stand das mal zur Debatte? Ich meine, Manu macht ja so Dokumentationen und ist auch irgendwie Videojournalist.
Ja.
Stand das mal zur Debatte, dass er in ein Krisengebiet oder sowas reisen muss?
Es gibt immer mal wieder solche Anfragen für ihn, dass er in Krisen- oder Kriegsgebiete reist und dann eben dort kleinere Dokumentationen dreht für verschiedene Sender. Und sagen wir mal so, wir haben darüber ganz am Anfang unserer Beziehung mal gesprochen, weil ich das erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass das überhaupt zur Debatte stehen könnte, ne? Dass man, wenn man mit jemandem, der eben journalistisch arbeitet, auch damit zu tun haben könnte irgendwann. Und irgendwann kam es dann mal dazu und dann haben wir für uns festgelegt, hey, ich glaube, das ist nichts, was wir wollen für uns, für unsere Beziehung, für unsere Familien auch, füreinander. Und da war für uns ganz schnell klar, dass er das nicht machen würde. Jetzt hat er tatsächlich vor, ich glaube, 4 Wochen ungefähr, hat er nochmal eine Anfrage bekommen, wirklich auch so quasi Richtung Gazastreifen zu fahren. Und das finde ich schon auch immer heftig, ne? Also ich meine, natürlich ist es in bestimmten Regionen auch super, super wichtig, dass es Menschen gibt, die journalistisch vor Ort sind und die eben auch unabhängig die Wahrheit auch ans Tageslicht bringen und eben uns, die wir da eben nicht sind, halt auch beweisen können, was passiert oder eben nicht. Und das finde ich auch wahnsinnig, ja, ich finde es einfach, ich
mutig,
bewundere
ja.
es, aber es ist nichts, was ich mir für meinen Mann wünschen würde.
Finde ich völlig verständlich. Also ich bin auch froh, dass es Leute gibt, die so dafür brennen und einfach wirklich was Gutes für die Menschheit tun. Aber ich glaube, wenn das für Alex irgendwie in Frage käme oder auf dem Tisch liegen würde, das würde bei mir auch absolute Panik auslösen. Ich wäre auch komplett dagegen. Für mich wäre das zu krass. Das würde ich überhaupt nicht wollen.
Ja, man macht sich wahrscheinlich dann auch permanent Sorgen.
Ja.
Also nicht nur wahrscheinlich, sondern das könnte ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit
kind
sagen.
Kind zu Hause, ne? Mhm. Also,
ja. Ich finde es unvorstellbar, wenn man sich so überlegt, dass man mit jemandem zusammen ist, der eben zum Beispiel auch immer wieder ja in militärischen Einsätzen unterwegs ist oder so.
Ja.
Das finde ich auch verrückt.
Finde ich auch krass. Mhm. Ich habe auch ganz oft so ein Gefühl, manchmal packt mich so ein Gefühl von Dankbarkeit und Demut, einfach nur, weil ich darüber nachdenke, dass wir in einer Zeit leben, in der es zumindest in Deutschland keinen Krieg gibt. Und dann denke ich mir auch, boah, was für ein Glück das ist, dass wir eigentlich mit so einem Gefühl des Vertrauens und so einer Grundsicherheit aufgewachsen sind.
Hm.
Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn irgendwie ein Bombenalarm ist und wir alle in irgendwie so einen Schutzbunker müssen oder sowas, ne?
Ja, absolut.
Das ist schon ein krasses Privileg. Also das denke ich mir auch immer wieder bei den Situationen auf der Welt und was Menschen da durchmachen müssen.
Hm. Geht's dir nicht dann aber auch so, dass du in Anbetracht all dessen, was eben momentan auf der Welt passiert und was wir eben auch jetzt durch Social Media vor allem auch wirklich eigentlich im Sekundentakt mitgeteilt bekommen, dass du diesen Frieden auch total in Gefahr siehst und
ja.
deinen eigenen in Gefahr siehst?
Ich sehe das total so,
ja.
auf jeden Fall, weil ich dann auch gleichzeitig immer wieder denke, es gibt genug Frauen, die nicht die Möglichkeit haben, sich für andere Frauen einzusetzen, einfach weil sie unterdrückt werden. Und wäre es dann nicht das Mindeste, dass wir, die hier nicht in Gefahr sind, weil sie ihre Meinung sagen oder die hier eine Meinung haben dürfen und die einfach kundtun dürfen, ne? das ist doch das Mindeste, dass wir so ein bisschen was dazu sagen.
Dass wir das Privileg nutzen und uns nicht hinter diesem Frieden verstecken.
Ja. Und uns positionieren. Aber gleichzeitig, ja, habe ich dann doch auch immer wieder, es ist natürlich, ja, ich meine, die Welt ist im Wandel und alles ändert sich ständig. Und mich trifft schon sehr, dass es überhaupt immer wieder irgendwo auf der Welt zu Krieg kommt. Oder dass es immer noch ja primär Männer gibt, die sich dafür entscheiden, Krieg zu führen.
Ja.
Da gibt's auch ein gutes Buch von Christina Lunz, die redet darüber, dass Außenpolitik feministisch sein sollte. Und einer ihrer Punkte ist eben auch, dass das zu viel weniger Krieg führen würde. Das ist ein sehr gutes Buch, das kann ich an der Stelle auf jeden Fall empfehlen.
Da muss ich mir unbedingt mal anschauen. Mhm. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall unvorstellbar für mich persönlich, eben wenn man jetzt das im ganz großen Bild betrachtet, ne, dass man sowieso immer mitfühlt mit den Menschen, die in Kriegsgebieten leben. Aber ich finde es auch wahnsinnig unvorstellbar, wie wir es eben schon gesagt haben, wenn man weiß, jemand, der eigentlich in Sicherheit ist, dann in Kriegsgebiete fährt, um eben dort zu berichten. Was natürlich ein Wahnsinn ist und bewundernswert, aber auf der anderen Seite hätte ich persönlich da wirklich ein absolutes Problem mit, wenn das jemand aus meiner Familie wäre. Das ist echt krass. Also ich finde, in unserem Fall heute geht es eben auch darum, wir müssen auch dazu sagen, wir sind natürlich jetzt kein politischer Podcast. Das ist ein Fall, in dem auch noch viel gerade passiert, ja. Und wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir diese Geschichte erzählen und uns selber natürlich eben auch bilden, was das ganze Thema angeht. Wir aber hoffen, dass ihr das auch tut und ja, jetzt eben nicht von uns erwartet, dass wir hier das komplette Spektrum an dem, was eben da passiert ist, aus allen politischen Sichtpunkten irgendwie noch mit reinnehmen.
Es ist natürlich super umfangreich. Es ist eine absolut vielschichtige Situation und eigentlich wäre das ein politischer Podcast, viel mehr Erklärung bedürfen, aber da es hier vor allem um die True Crime Aspekte geht, mussten wir uns darauf begrenzen.
19. August 2014. Die Sonne hüllt den Tag in ein warmes Licht. Diane und ihr Mann John genießen das Bad in der Sonne auf der Veranda hinter ihrem Haus in Rochester. Momente wie diese sind rar geworden in den letzten Jahren, denn einer in der Familie fehlt. James, der älteste Sohn, wird seit einem Arbeitseinsatz vor 2,5 Jahren in Syrien vermisst. Der morgendliche Ruhemoment wird unterbrochen, als 2 fremde Frauen in der Einfahrt auftauchen und auf sich aufmerksam machen. Die beiden weisen sich als FBI-Agentinnen aus Boston aus. Diane kann die Pistolen sehen, die unter ihrer feinen Kleidung hervorblitzen. Der überraschende Besuch wirkt nicht unfreundlich. Diane spürt trotzdem instinktiv, dass die Frauen nicht zum Reden vorbeigekommen sind. Als die Agentinnen nach einer Vergleichsprobe von Sohn James DNA fragen, kann sich Diane eine Rückfrage nicht verkneifen. Sie will wissen, wofür. Die Antwort fällt denkbar knapp aus. Man brauche sie für die Akte, heißt es nur. Diane und ihr Mann tauschen nervöse Blicke aus, während sich 2 Abstrichtupfer den Weg in ihre Münder bahnen. Warum braucht das FBI ausgerechnet jetzt so dringend die Speichelprobe? James ist schon so lange verschwunden. In den letzten Jahren hat doch auch niemand nach der DNA ihres Sohnes gefragt. Diane soll nachsehen, ob es noch irgendwelche persönlichen Gegenstände von James gibt, von denen sein DNA-Profil extrahiert werden könnte. Sie macht sich auf den Weg in den heimischen Keller, wo noch ein paar Plastiksäcke auf James' Heimkehr warten. Karierte Baumwollhemden, sein Rugby-Shirt von der Marquette-Universität, Kamera-Equipment, abgegriffene Bücher, die mehr als einmal gelesen wurden, Dokumente, außerdem eine sonnengelbe Strickmütze, die Diane schrecklich findet. Ihr Ältester ist kein Mensch, der sich an Dingen festhält. James ist einer, der für die Momente lebt. Einer, für den Besitz mehr Ballast als Sicherheit ist. Zwischen seinen Habseligkeiten entdeckt Diane noch eine alte Zahnbürste in einem Kulturbeutel, die sie den beiden Frauen aushändigt. Ein Tag, der mit einem Überraschungsbesuch begann und in einer Tragödie enden wird.
Ein Blick in die Vergangenheit. Zivilcourage. Für James Foley mehr als nur ein Wort. Als Videojournalist, der aus Krisen und Kriegsgebieten berichtet, weiß er mit 30er nur zu gut, was es heißt, die eigenen Ängste und Befindlichkeiten hinten anzustellen. James ist freiberuflich für verschiedene Zeitungen und Nachrichtenagenturen tätig. Er will der Welt zeigen, wie schlimm es da draußen sein kann. Und das geht nur, wenn er selbst hinschaut, wo es besonders wehtut. Während sich andere mit Sonnenhut und leichter Garderobe für den Urlaub ausstatten, sind es bei James andere Utensilien, die ins Reisegepäck wandern. Wenn er unterwegs ist, sind der tarngrüne Helm und die kugelsichere Weste für James genauso unverzichtbar wie seine Kameraausrüstung. Im Sommer 2012 berichtet er aus dem syrischen Aleppo, wo gerade der Bürgerkrieg tobt. Die Menschen begehren auf gegen das Assad-Regime und James zeigt die Fratze des Kriegs in seiner ganzen Hässlichkeit. Im Al-Shifa-Krankenhaus hält er in Bild und Ton fest, wie das Personal unter schwierigsten Bedingungen versucht, Menschenleben zu retten. Nur beobachten und zeigen sind nicht genug für James. Er will proaktiv helfen. Deshalb organisiert er eine Spendensammlung, die es dem Krankenhauspersonal ermöglicht, einen neuen Rettungswagen zu kaufen.
Im Herbst 2012 dürfen die Foleys ihren James wieder in die Arme schließen. James wird 39. Seinen Geburtstag feiern alle zu Hause im amerikanischen Rochester. Anlässlich von James' Ehrentag am 18. Oktober wird ein spanisches Nationalgericht aufgetischt. James liebt Paella und seine Familie will ihm den Tag so schön wie möglich gestalten. Das Wiedersehen ist nur von kurzer Dauer. James wird schon bald in Syrien zurückerwartet, zum Leidwesen seiner Familie. Kurz vor der geplanten Abreise lädt einer seiner beiden Brüder James noch in einen Comedy-Club ein. James ist eigentlich immer für einen guten Lacher zu haben, aber an jenem Abend wirkt er ernster als sonst. Während auf der Bühne performt wird und das Publikum in Bestlaune ist, wirkt seine Miene wie versteinert. Er verlässt die Location früher als geplant. Die Brüder verabschieden sich mit einer innigen Umarmung. Kurze Zeit später passiert James die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Er will zurück an den Ort des Geschehens. Sein Motto? Schneller reingehen, länger bleiben, näher dran sein. Sein Versprechen an die Familie? Spätestens zu Weihnachten würde er wieder zurück sein.
Für Mutter Diane gleicht jeder Abschied einem kleinen Kampf. Zurückhalten, Zunge hüten, das eigene Kind gehen lassen. Sich wieder dem eigenen Leben widmen und darauf hoffen, dass es die Schutzengel gut mit ihrem Ältesten meinen. Da draußen in der Ferne, wo es knallt und Menschen sterben. Für Diane sind die Telefonate zwischendurch, bei denen sie James' Stimme hören kann, jedes Mal ein Geschenk. Mitte November 2012 bekommt sie einen dieser heiß ersehnten Anrufe. Doch der Zeitpunkt ist ungünstig. Diane ist gerade bei der Arbeit. Sie ist als medizinische Fachangestellte in einer Hausarztpraxis tätig und das Wartezimmer ist brechend voll. Obwohl sie gern länger mit ihrem Sohn sprechen würde, ist sie nur kurz angebunden.
Das ist schon in Ordnung, Mama.
Ein Satz, der typisch für ihren Sohn ist. James stellt sich oft hinten an. Er tröstet Diane noch kurz, weil ihre Tante nur wenige Tage zuvor verstorben ist. James verspricht ihr, sich an Thanksgiving nochmal zu melden. Dann legen beide auf.
Nach diesem kurzen Telefonat wird es still um James. An Thanksgiving warten Diane und der Rest der Familie vergebens auf einen Anruf oder eine Nachricht. Ihre Telefone stehen still an diesem 22. November. Keine Mail von James ploppt in ihrem Posteingang auf. Nach einem langen Tag werden die Bratenreste im Kühlschrank verstaut, die Brettspiele werden wieder eingepackt und die Lichter im Haus Foley erlöschen. Es sind diffuse Gedanken, die Diane in dieser Nacht in einen unruhigen Schlaf begleiten. Der Kaffee am nächsten Morgen soll die Müdigkeit wegwischen. Stattdessen ist es das Schrillen des Festnetztelefons, das Diane abrupt ins Hier und Jetzt holt. Am anderen Ende der Leitung ist eine Kollegin von James. Und das, was sie erzählt, zieht Diane und ihrer Familie den Boden unter den Füßen weg. James war demnach am Tag zuvor mit einem britischen Kollegen und einem einheimischen Übersetzer an der türkisch-syrischen Grenze unterwegs. Der Wagen der drei wurde von 4 bewaffneten Männern angehalten und James und der Brite wurden weggebracht. Der arabisch sprechende Übersetzer war der einzige, der gehen durfte.
Der schlimmste Albtraum von Diane und ihrer Familie wird plötzlich wahr. Niemand hat erwartet, dass so etwas passiert, aber alle haben befürchtet, dass so etwas passieren könnte. James wurde offenbar entführt, aber von wem? Einige Tage nach dem Anruf bekommen James' Eltern Besuch von einem FBI-Agenten. Diane hofft auf Hilfe. Aber der Mann wirkt auf sie unvorbereitet, fast schon unfähig. Es scheint nicht so, als sei er mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut. Als der Agent der Familie deshalb vorschlägt, sie könne den syrischen Präsident Assad vielleicht persönlich um Hilfe bitten, ist es bei Diane endgültig vorbei. Das FBI bittet sie und ihre Familie um Geheimhaltung. Niemand soll erfahren, dass James vermisst wird. Diane weiß zwar nicht, ob Stillschweigen in dieser Situation wirklich angebracht ist, aber sie versucht Ruhe zu bewahren und die Füße stillzuhalten. Der Winter hält Einzug in Rochester. Draußen sinken die Temperaturen und im Inneren tobt bei James' Familie die Sorge. Alle wollen daran glauben, dass der geliebte Sohn und Bruder bald wieder wohlbehalten nach Hause kommt. Aber einen Tag nach dem anderen verstreicht, ohne ein Lebenszeichen von James. Außer der engsten Familie ziehen Diane und ihr Mann niemanden ins Vertrauen. Weihnachten und Neujahr werden von Angst überschattet.
Von dem FBI-Agenten, der ihrer Familie zugeteilt wurde, hört Diane nur sporadisch. Hin und wieder fragt er Informationen zu James ab. Neue Erkenntnisse zu seinem Verbleib liefert er allerdings keine. Im Januar 2013, 2 Monate nachdem James verschleppt wurde, entscheiden sich James' Angehörige deshalb zu einem drastischen Schritt. Sie wollen öffentlich auf sein Schicksal aufmerksam machen, entgegen der eindringlichen Empfehlung des FBI. Unterstützt werden sie dabei von der Global Post, für die James zuletzt als Freiberufler im Dienst war. Das Unternehmen stellt James' Angehörigen nach Rücksprache mit der Unternehmensversicherung ein privates Ermittlungsteam zur Seite, das bei der Suche nach James helfen soll. Diane gehen nach Monaten des Hoffens und Bangens die Kräfte aus. Eigentlich liebt sie ihren Job in der Hausarztpraxis, aber in ihrer Brust schlägt immer noch ein Mutterherz und das will in Zukunft mehr Ressourcen für die Befreiung ihres Sohnes aufwenden und den Rest der Familie entlasten. Obwohl es ihr schwerfällt, gibt sie ihre Stelle im Frühjahr 2013 auf. Ein Foto von James, das mit zwei Smiley-Magneten am Kühlschrank befestigt ist, erinnert Diane jeden Tag daran, dass ein wichtiger Teil ihrer Familie fehlt. Und genau den will sie wieder zurück nach Hause holen, koste es, was es wolle.
Im Mai desselben Jahres geben die amerikanischen Behörden in einem Pressestatement bekannt, dass sich Hinweise darauf ergeben haben, dass James und sein britischer Kollege von Assad-Streitkräften verschleppt worden sein könnten. Eine falsche Fährte, wie sie später zeigt. Denn im Herbst kann das FBI zwei Männer ausfindig machen, die kurz nach James entführt wurden und gemeinsam mit ihm und weiteren Geiseln von einer radikal-islamistischen Gruppe festgehalten wurden. Ein junger Belgier und ein gebürtiger Syrer, der am Tag seiner Entführung mit seiner amerikanischen Freundin, einer Entwicklungshelferin namens Kyla, unterwegs war. Einer der Männer saß in derselben Zelle wie James. Ein zweiter gibt an, James' Namen während der Gefangenschaft gehört zu haben. Die beiden wurden laut eigenen Aussagen im Keller einer Augenklinik festgehalten, der zum Gefängnis umfunktioniert wurde. Ein trostloser Ort mit langen Fluren und schmiedeeisernen Türen.
Im November erreicht James' Familie eine verschlüsselte E-Mail der Entführer, die einen weiteren Grund zur Hoffnung gibt.
Hallo, wir haben James. Wir wollen um ihn verhandeln. Er ist sicher. Er ist unser Freund und wir wollen ihm nicht wehtun. Wir wollen Geld haben, schnell.
Das FBI will einen Beweis dafür, dass James wirklich noch lebt. Deshalb formuliert die Familie mehrere Fragen aus, die nur James persönlich beantworten kann. Unter anderem, wie der Torhüter seines Highschool-Soccer-Teams hieß. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Alle Fragen werden korrekt beantwortet. Der Beweis dafür, dass James noch am Leben ist, ist damit erbracht und sperrt den Entführern das Tor für ihre Forderungen auf. Sie fordern umgerechnet 100 Millionen Euro. Es ist unklar, ob sich die Forderungen nur auf James beziehen oder auch auf die anderen Gefangenen. Diane und ihre Familie würden alles dafür tun, dass James wieder nach Hause kommt. Aber das FBI will, dass die Familie auf Zeit spielt. Sie soll den Entführern mitteilen, dass die Forderungen nicht erfüllbar sind. Die amerikanische Regierung ist nicht bereit, mit einer Terrorgruppe zu verhandeln. Und diejenigen, die diese Nachricht in eigenen Worten an die Entführer übermitteln müssen, sind James' Angehörige.
Während die europäischen Geiseln, die meisten davon Medienschaffende, nach und nach freikommen, sieht es bei den amerikanischen und britischen Gefangenen anders aus. Die Regierungen beider Länder sperren sich gegen Verhandlungen, setzen aber alles daran, die Entführer namhaft zu machen. Die freigelassenen Geiseln berichten davon, dass die Entführer ihre Identität verschleiern wollten, indem sie nur maskiert aufgetreten sind und sich nicht beim Namen genannt haben. Aber es gibt ein Detail, das sie trotzdem entlarven könnte, nämlich ihr britischer Akzent. Die Männer stammen offenbar aus England, was ihnen bei den Geiseln einen skurrilen Spitznamen einbrachte, die Beatles. Einer der Entführer sprach davon, dass er 2011 bei einer Gegendemonstration zu einem rechtsradikalen Aufmarsch verhaftet wurde, und zwar in London. Ein Detail, das für die weiteren Ermittlungen richtungsweisend ist. Denn die Behörden können anhand der Angaben ausforschen, dass besagte Demo am 11. September stattfand, dem 10. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon. Nachdem es zu einer Messerstecherei kam, wurden mehrere Personen festgenommen, darunter auch zwei Männer namens Alexander Cote und El Shafe El Sheikh, die an diesem Tag Teil der islamistischen Gegengruppierung waren. Beide wurden nach ihrer Festnahme erkennungsdienstlich behandelt und befragt. Allerdings wurden sie später wieder in die Freiheit entlassen, ohne Anklageerhebung. Zwei britische Staatsbürger, die aus sudanesischen und garnisch-griechischen Elternhäusern stammen. Beide wuchsen in England auf, wo sie sich offenbar zusammen radikalisierten.
Während die Geheimdienstermittlungen im Hintergrund weiterlaufen, setzt Mutter Diane alles daran, dass ihr Sohn wieder freikommt. Sie reist regelmäßig nach Washington D.C. und New York City und versucht, mit den RegierungsvertreterInnen ins Gespräch zu kommen. Die Antwort ist immer wieder dieselbe. Die USA würden kein Lösegeld bezahlen. Dies sei der beste Weg, um die Gesamtheit der amerikanischen Bürger und Bürgerinnen zu schützen. Als Susan Rice, damals als UN-Botschafterin tätig, Diane im Weißen Haus empfängt, fühlt sie sich für einen kurzen Moment verstanden. Die Idee von Rice? Vielleicht könnte man sich auf einen Gefangenenaustausch mit den in Guantanamo Bay Inhaftierten verständigen. Nur Sekunden später rudert die Botschafterin allerdings wieder zurück und verweist Diane an das FBI und das US-Außenministerium. Ein Kreislauf ohne Ende, ohne Aussicht auf Erfolg. Diane weiß, dass die Regierungen europäischer Länder mit den Entführern kooperiert haben, ohne das Ganze an die große Glocke zu hängen. Deals hinter verschlossenen Türen, Agreements im Namen der Angehörigen und Lösegeld, das über Nichtregierungsorganisationen und Vermittlungspersonen weitergeleitet wurde. Umso größer der Frust über den eigenen Regierungsapparat.
Dann der Sommer, der sich nicht nur in Dianes Gedächtnis unauslöschlich einbrennen wird, sondern in das einer ganzen Nation. Am Morgen des 19. August 2014 bekommen Diane und ihr Mann überraschend Besuch von den zwei FBI-Agentinnen, die nach einer DNA-Probe fragen. Und am selben Tag wird unter dem Titel »Eine Nachricht an Amerika« ein Video auf Twitter gepostet, das binnen kürzester Zeit viral geht. Umgeben von trostloser, karger Wüstenlandschaft kniet ein Mann auf dem Boden. Er trägt einen leuchtend orange-roten Anzug, der an die Kluft der Guantanamo-Gefangenen erinnert. Seine Hände sind hinter dem Rücken gefesselt, sein Kopf ist kahlgeschoren. Zu seiner Linken steht ein breitbeiniger Mann, der von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet ist und sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Lediglich die Augen blitzen aus einem kleinen Schlitz hervor. In der linken Hand hält er ein Messer. Groß ist es nicht. Es erinnert an die ausklappbaren Taschenmesser, die junge Leute mit ins Zeltlager nehmen. Der gefesselte Mann im orange-roten Anzug sagt mit ruhiger Stimme einen Text auf. Er thematisiert die Luftschläge der USA gegen den IS im Irak und macht die amerikanische Regierung und das Militär für seine bevorstehende Hinrichtung verantwortlich. Worte, die mehr nach erzwungener Propaganda als nach freiem Willen klingen. Anschließend spricht der schwarz gekleidete, maskierte Mann neben ihm eine Drohung an die USA aus. In seiner Stimme schwingt ein britischer Akzent mit. Danach setzt er mit seinem Messer zum Kehlenschnitt bei dem Gefesselten an. In einer späteren Sequenz wird der Körper des Getöteten gezeigt. Er liegt bäuchlings im Wüstensand, auf seinem Rücken drapiert der abgetrennte Kopf. Eine barbarische Inszenierung, aus der blanke Hass spricht.
Nachdem das Video veröffentlicht wurde, stehen die Telefone bei James' Familie nicht mehr still. James' damaliger Chef vom Boston Globe ist einer der ersten, die James' Eltern ans Telefon bekommen. Diane will sich das Video nicht ansehen. Ein Standbild davon ist schon mehr, als ihr Verstand ertragen kann. Zu diesem Zeitpunkt ist unklar, ob die Aufnahmen echt sind und ob wirklich ihr Junge im Video zu sehen ist. Deshalb setzt Diane alles daran, verlässliche Informationen von den Behörden zu bekommen. Aber sämtliche Nachrichten an ihre Kontaktpersonen von der US-Regierung und Anfragen beim FBI bleiben erstmal unbeantwortet. Sie beobachtet aus dem Fenster heraus, wie ein Fernsehwagen von Fox News vor ihrem Haus Stellung bezieht. Eine Mischung aus Neugierde und Betroffenheit steht den JournalistInnen ins Gesicht geschrieben, die sich an diesem Tag vor ihrem Haus ansammeln. Die Frage der Stunde: Ist die Person, die in dem Video hingerichtet wurde, wirklich James? Die Antwort darauf kennt Diane selbst nicht. Am späten Abend dann das Statement des zu der Zeit amtierenden US-Präsidenten Barack Obama, das ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden lässt. Denn der Amtsträger bestätigt die Echtheit des Videos. Ein Mensch wurde in Syrien von einem Terroristen enthauptet und besagter Mensch ist James Foley, Dianes Sohn. ISIS bekennt sich zu dem Anschlag. 4 Buchstaben, die für den blanken Terror stehen.
Beim Islamischen Staat in Irak und Syrien handelt es sich um eine terroristische Gruppe, die ihren Ursprung im Irak hat und aus einer Splittergruppe von Al-Qaida entstand. Nach dem Sturz des irakischen Diktators Saddam Hussein im Jahr 2003 wurde die Al-Qaida im Irak gegründet. Und zwar von Abu Musab al-Zarqawi, ein Terrorist, der sich bereits in den 1990er Jahren radikalisierte und eine extreme Auslegung des Salafismus propagiert, der auch als salafistischer Dschihadismus bekannt ist. In der islamischen Lehre gibt es 2 grundlegende Auslegungen des Begriffs. Dschihad, im alltäglichen Sprachgebrauch, wird der Begriff synonym mit dem Heiligen Krieg verwendet. Wörtlich übersetzt bedeutet er aber so viel wie sich bemühen oder sein Äußerstes tun. Das Konzept des großen Dschihad folgt einer friedlichen Lesart des Wortes, die auf persönliche Besserung und Reinigung des Herzens abzielt. Gläubige sollen sich moralisch vor Gott und ihren Mitmenschen verantworten und zur besten Version ihrer selbst werden. Das Konzept des kleinen Dschihad hingegen ist aggressiver und setzt mehr auf das Außen. Entsprechend dieser Lesart ist die Pflicht eines Gläubigen, die Feinde und Feindinnen des Islam zu bekämpfen. Auch mit kriegerischen Mitteln. Als Abtrünnige werden die USA und westliche Länder insgesamt angesehen. Militante Gruppen wie die Al-Qaida beschränken die Gewalt nicht nur auf militärische Ziele, sondern setzen ganz bewusst auf eine Eskalation, die auch vor der Zivilgesellschaft keinen Halt macht. Terroranschläge und blutige Befreiungskämpfe werden mit dem Dschihad gerechtfertigt. Ein fragwürdiger Auftrag Allahs und GewalttäterInnen, die postmortem mit dem Märtyrerstatus geehrt werden. Nach al-Zarqawis Tod durch einen US-Luftangriff im Jahr 2006 formiert sich die Gruppe unter anderer Leitung neu. Der Fokus verlagert sich ins benachbarte Syrien, wo die Gruppe unter dem Namen ISIS aktiv wird. Sie macht sich das Chaos des Bürgerkriegs zunutze, um die eigenen Machtbestrebungen voranzutreiben und ihre Idee von einem Kalifat, also von einer religiösen Herrschaftsform, die den strengen Gesetzen der Scharia folgt, zu realisieren. Da die Gruppe einer besonders radikalen Leitlinie folgt, wird nicht nur der Westen als Feindbild angesehen. Auch muslimische Abtrünnige und solche, die sich gegen die eigene Ideologie stellen, werden oft Opfer von brutalen Hinrichtungen. Minderheiten wie die Jesiden und Jesidinnen, die ihre eigene Religion mit vorislamischen Wurzeln praktizieren, werden ebenfalls zum Angriffsziel. 2014 verübt ISIS einen Völkermord an der jesidischen Gemeinschaft im Nordirak. Tausende werden getötet, verschleppt und versklavt. Außerdem finden systematische Vergewaltigungen statt. 2014 kontrolliert ISIS weite Gebiete im Irak und in Syrien. Erst mit der späteren Zunahme der internationalen Militärintervention verliert die Gruppe an Einfluss. 2019 erleidet sie ihren endgültigen militärischen Niedergang. Vereinzelte Terrorzellen sind allerdings nach wie vor in beiden Ländern aktiv.
Also diese Informationen sind jetzt alle sehr, sehr komprimiert und eigentlich muss man sich hier zu diesem Thema nämlich tagesaktuell informieren, weil es unglaublich viele Neuheiten in dieser ganzen Entwicklung gibt. Ja, wir würden euch das sehr ans Herz legen, dass ihr euch da auch weiterhin informiert.
Dazu habe ich auch einen kleinen Tipp. Es gibt eine unglaublich mutige und wichtige Doku von Düzen Tekkal, die sie gedreht hat. Sie war direkt vor Ort und dabei geht es um den Völkermord an den Jesiden und Jesidinnen. Die Doku geht wirklich sehr unter die Haut, aber ich finde, das macht es umso wichtiger, dass wir uns sowas anschauen.
Nach der Schreckensnachricht im August 2014 gehen stapelweise Beileidsbekundungen und Briefe bei Diane und ihrem Mann ein. Solidaritätsbekundungen von Menschen, die James' Familie noch nie in ihrem Leben getroffen haben. Viele der Sendungen sind nur an die Foley-Familie, USA, adressiert. Sie erreichen ihr Ziel trotzdem. So groß die Anteilnahme auch ist, so leer fühlt sich Diane in den Tagen und Wochen danach. Es dauert, bis sie wieder halbwegs normal essen kann. Diane zwingt sich zu langen, ausgedehnten Spaziergängen. Sie versucht, die Enge in der Brust wegzuatmen. Der Schmerz über den toten Sohn sticht im Herzen und mischt sich immer wieder mit Momenten der Verbitterung. Die amerikanischen Behörden hatten ihr immer wieder zugesagt, dass James' Rückkehr oberste Priorität habe. Für Diane nichts als eine Farce. Was haben Großbritannien, Spanien, Frankreich und Dänemark im Umgang mit ihren entführten Landsleuten anders gemacht als die eigene Regierung? Und was sind das für Leute, die einen Menschen vor laufender Kamera töten und wie eine Trophäe zur Schau stellen?
3 Monate nach James' Hinrichtung trifft Diane Präsident Obama persönlich im Weißen Haus. Ein Gespräch unter 4 Augen an einem langen, dunklen Tisch, das von höflichem Geplänkel eingeleitet wird. Als Obama betont, dass James' Leben höchste Priorität gehabt habe, erwidert Diane:
Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir. Es mag in Ihrem Kopf Priorität gewesen sein, aber nicht in Ihrem Herzen. Jim und die anderen wurden von ihrer Regierung viel zu lang im Stich gelassen.
Jim, so wurde James von den Menschen, die ihm nahestanden, oft genannt. Worte, die einen Moment lang wie ein schwerer Schleier in der Luft hängen. Tränen, die Dianes Augen verlassen. Und ein Präsident, der sich von seinem Stuhl erhebt und Diane sein Taschentuch reicht. Eine Geste der Menschlichkeit. Die Fotos, die später an diesem Tag von ihr und dem Staatsoberhaupt gemacht und an Diane übersandt werden, rahmt sie trotzdem nicht ein. In den Monaten nach James' Ermordung werden noch weitere amerikanische und britische Geiseln vor laufender Kamera hingerichtet. Medienschaffende und Menschen, die humanitäre Hilfsarbeit in Syrien geleistet haben. Unter den Toten befindet sich auch die amerikanische Entwicklungshelferin Kyla, die mit ihrem belgischen Freund entführt wurde. Die genauen Todesumstände sind in ihrem Fall allerdings unklar. Laut ISIS-Angaben kam sie im Februar 2015 bei einem Luftangriff ums Leben. Aber Kylas Familie und die US-Regierung halten es für möglich, dass sie bereits vorher umgebracht wurde.
Anhand einer Stimmanalyse kann der ISIS-Henker, der die Hinrichtung an James und den anderen männlichen Geiseln durchführte, als Mohammed Emwazi namhaft gemacht werden. Er stammt wie Coty und El-Sheikh auch aus London, wo er Jahre zuvor im Zusammenhang mit einer Serie von Fahrraddiebstählen polizeilich befragt wurde. Er wird am 12. November 2015 bei einem amerikanischen Drohnenangriff in Syrien getötet. Am selben Tag wird ein anderes mutmaßliches Mitglied der sogenannten Beatles-Terrorzelle im Zuge einer Razzia in der Türkei festgenommen. Ain Davis. Er stammt ebenfalls aus London und radikalisierte sich in derselben Moschee wie Emwazi. Davis bestreitet allerdings, Teil der berüchtigten Terrorzelle zu sein. Er wird schließlich vor einem türkischen Gericht wegen anderer terroristischer Aktivitäten zu einer 7,5-jährigen Haftstrafe verurteilt. Gut 2 Jahre später werden Coty und El-Sheikh beim Fluchtversuch in die Türkei von kurdischen Streitkräften festgenommen und später in die USA ausgeliefert. Die beiden müssen sich vor einem amerikanischen Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum von November 2012 bis Februar 2015 mehr als 2 Dutzend ZivilistInnen aus 12 verschiedenen Ländern entführt zu haben. Die Anklageschrift umfasst verschiedene Punkte, darunter auch Verschwörung zum Mord. Im September 2021 bekennt sich Coty im Rahmen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft für schuldig. Das Urteil lautet auf lebenslange Haft, ohne die Chance einer vorzeitigen Bewährung. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Coty nach 15 Jahren wieder zurück nach England darf.
Die Vereinbarung sieht auch vor, dass sich der 38-Jährige dem Gespräch mit den Angehörigen seiner Opfer stellt. Diane nutzt ihre Chance. 7 Jahre nachdem ihr James genommen wurde, sitzt sie Coty in einem fensterlosen Raum im Gerichtsgebäude gegenüber. Diane spricht ihn bei seinem Vornamen an, dem ihm seine Mutter gegeben hatte. Alexander. Ein Name, der seinen Ursprung im Altgriechischen hat und für einen Beschützer oder Verteidiger steht. Diane ringt mit sich. Sie will keine Träne vergießen. Sie will Stärke zeigen. Die anderen haben sie gewarnt. Sie solle vorsichtig sein. Der Typ sei gefährlich, ein Lügner. Diane versucht trotzdem, zu ihm durchzudringen. Sie hört von der damals 8-jährigen Tochter, die Cody in England zurückließ. Für einen Krieg im Namen des Islam, wie er mit typischem Londoner Akzent erzählt. Diane hört, dass er in Syrien im Auftrag anderer gehandelt hat. Man habe ihn schon früh angewiesen, die Haut der Geiseln, Zitat, blau zu machen. Diane hört, dass er auch ihren Sohn geschlagen hat. Während seiner Gefangenschaft sei das aber nur 2-mal passiert. Cody steht hinter dem, was er getan hat. Er zeigt keine Reue. In seiner Welt fühlt er sich im Recht. Deshalb erzählt ihm Diane jetzt, was er aus ihrer Welt gestohlen hat. Ihren ältesten Sohn. Einer, der mehr war als irgendein amerikanischer Journalist. Ein Mann der Tat, der anderen auf Augenhöhe begegnen wollte, unabhängig von ihrem sozialen Status und ihrer Herkunft. Einer, der an komplizierte Wahrheiten geglaubt hat und mehr als nur eine Seite der Medaille erzählen wollte. Dann blickt sie Cody direkt in die Augen.
Er war ein guter Mensch.
Die unsichtbare Mauer zwischen beiden schmilzt. Und auch hinter der Fassade des islamistischen Terroristen kommt jetzt der Mensch zum Vorschein. Einer, dessen leiblicher Vater starb, als er gerade mal 2 Jahre alt war. Einer, der früher gern Baseball gespielt hat. Einer, der mit 13 in der Schule verprügelt wurde und danach von einer anderen, besseren Gesellschaft geträumt hat. Später packt Cody mehrere ausgedruckte Fotos aus und schiebt sie über den Tisch zu Diane. Aufnahmen, die seine mittlerweile 18-jährige Tochter aus England zeigen, die er vor 10 Jahren zurückgelassen hat. Außerdem ein Bild, auf dem seine Jüngsten zu sehen sind, 3 kleine Mädchen, die babyblaue und rosa Kleidchen tragen. Cody erzählt auf Nachfrage, dass das Bild in einem syrischen Camp entstanden ist. Diane kann nicht anders, sie muss Cody einfach sagen, wie hübsch seine Mädchen sind. Nach 4 Stunden trennen sich die Wege der beiden wieder. Der Gedanke, der Diane nach diesem Gespräch begleitet, in einem anderen Leben wären die beiden vielleicht Freunde geworden. Ihr Sohn und der Mann, der seine Kinder nicht aufwachsen sehen wird.
Bei El-Sheikh sieht es anders aus. Er legt es auf einen Prozess vor einem Geschworenengericht an und strapaziert damit das Nervenkostüm aller Hinterbliebenen. Sein Anwaltsteam zeichnet das Bild eines ISIS-Anhängers nach, der im Namen der leidenden Muslime nach Syrien ging. Und zwar allein. El-Sheikh sei überhaupt kein Mitglied der Terrorzelle, die von den Gefangenen Beatles genannt wurde.
Demgegenüber stehen allerdings die Angaben, die El-Sheikh zuvor gegenüber dem FBI gemacht hatte. Nach seiner Festnahme hatte er nämlich gestanden, westliche Geiseln beaufsichtigt und geschlagen zu haben. Außerdem sei er an Lösegeldforderungen beteiligt gewesen. Auch die Aussagen von den Menschen, die Wochen und Monate lang in der Gefangenschaft der sogenannten Beatles leiden mussten, werfen ein düsteres Licht auf den Mann mit dem verräterischen britischen Akzent. Die freigelassenen Geiseln berichten davon, dass die 4 Entführer gemeinschaftlich agiert haben, brutal und sadistisch, vom Hass angetrieben. So beschreiben sie das Vorgehen der Männer. Das Gericht hört von Folter, psychischer und physischer. Schläge, immer wieder Schläge, Pistolenläufe, die gegen Schläfen gepresst wurden, Messerklingen an Halsschlagadern, Scheinkreuzigungen, Nahrungsentzug, Waterboarding. Außerdem hätten die Angeklagten gerne, Zitat, Spiele mit den Geiseln gespielt. Sie hätten ihnen Hundenamen gegeben, auf die sie reagieren mussten. Ein französischer Journalist erzählt zudem, dass er und die anderen gezwungen wurden, eine Parodie auf dem Popsong Hotel California zu singen, mit dem Titel Hotel Osama. Die Eltern der getöteten Entwicklungshelferin Kyla erinnern sich daran, wie sie in E-Mail-Verhandlungen mit den Entführern um das Leben ihrer Tochter bettelten. Sie hatten den Männern erklärt, dass sie im Ruhestand sind und das geforderte Lösegeld von umgerechnet 5 Millionen Euro nicht aufbringen könnten. Die Antwort darauf?
Dann fangen sie wieder an zu arbeiten.
Laut Angaben einer damaligen Mitgefangenen musste die 26-Jährige vor ihrem Tod besonders leiden. Kyla sei während ihrer Gefangenschaft vom damaligen ISIS-Führer vergewaltigt worden. Informationen, die nicht nur für Kylas Eltern schwer zu ertragen sind. Während des 2-wöchigen Prozesses gegen El-Sheikh ist auch James' Mutter Diane anwesend. Sie richtet sich mit direkten Worten an den 33-Jährigen und spricht stellvertretend für ihren getöteten Sohn.
Hass hat ihre Menschlichkeit total überschattet. Ich bemitleide sie. Ich bete, dass sie in der Haft genügend Zeit zum Nachdenken haben werden.
Und die wird er haben. Schuldig der Entführung, der Verschwörung zum Mord und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die 12-köpfige Jury sieht es als erwiesen an, dass El-Sheikh den Tod von James und 3 weiteren Geiseln mitzuverantworten hat. Das Urteil lautet auf 8-mal lebenslang. Der Mann wird das Gefängnis nicht mehr lebend verlassen.
Also mir gehen bei diesem Fall so viele Dinge durch den Kopf. Was mich besonders jetzt berührt hat, ist eben auch, dass sich Diane, die Mutter, noch mit Cody auseinandergesetzt hat. Und weißt du, ich frage mich dann immer, wie ich in solchen Situationen reagiert hätte. Hätte ich mich mit einem der Entführer meines Sohnes hingesetzt und mit dem nochmal gesprochen und versucht, einen Mensch hinter dieser kalten Fassade zu sehen. Ich finde, es spricht für eine krasse Stärke.
Mhm.
Ich finde es unglaublich, dass sie ihm nochmal eine Chance gegeben hat, als Mensch auf sie zu wirken und sich ein eigenes Bild von ihm zu machen. Ich finde es aber auch einfach so abgefahren, dass man das macht, nachdem man von seiner Regierung so im Stich gelassen wurde. Ich meine, es ist natürlich eine unfassbare Summe an Geld, die gefordert haben. Aber trotzdem, ich hätte mich so alleingelassen, so wütend gefühlt.
Ja, habe ich auch gedacht zwischendurch. Auch was Obama dann gesagt hat, ich finde ihre Antwort gut und richtig und mutig, weil es ist halt einfach ein bisschen anders gelaufen, als wenn das die Priorität gewesen wäre. Sondern die Verhandlungen waren Priorität.
Ja. Und man hat eben das Gefühl, denke ich, in so einer Situation, dass man auch einfach nicht ernst genommen wird und dass das Leben seines geliebten Familienmitgliedes einfach nicht genug wert ist, um da wirklich hart durchzugreifen und den zurückzuholen.
Ja, ich glaube, deren moralische Herangehensweise war so ein bisschen ein Menschenleben, um andere, mehrere zu retten, sozusagen, um irgendeinen Standpunkt klar zu machen, damit es in Zukunft weniger passiert, weil deren Angst war wahrscheinlich, wenn wir jetzt das Geld zahlen, dann machen die das immer wieder. Aber ja, da kommen wir in absolut philosophische Wertefragen, ob man ein Menschenleben gegen mehrere aufwiegen kann und so. Für eine Mutter auf jeden Fall niemals.
Ja.
Ja, und vielleicht hätte es dafür ja auch einfach einen anderen, sinnvolleren Mittelweg gegeben.
Ja, wie du gerade schon meintest, wir befinden uns hier, glaube ich, in sehr trüben Gewässern. Ich weiß auch nicht, was dieser Mittelweg gewesen wäre, aber fest steht, es gibt jetzt schon wieder neue Entwicklungen in Syrien. Wie gesagt, wir sind selber auch, ich würde mal sagen, sehr gespannt, was da jetzt geschieht. Ich glaube, es ist ein kurzzeitiges Aufatmen. Man muss aber halt jetzt erstmal schauen, wo die Reise dahin geht mit dem Ende des Assad-Regimes.
Und wir nehmen das jetzt auf und wahrscheinlich, wenn ihr es hört, in dem Moment haben sich die Ereignisse schon wieder überschlagen.
Ganz bestimmt sogar. Deswegen lassen wir euch jetzt erstmal hier mit all den Informationen zurück, mit diesem Fall, der uns emotional auch wirklich angegangen ist.
Unsere Gedanken sind bei all den Betroffenen, die der Terrororganisation ISIS zum Opfer gefallen sind.
Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo mit Caro Kult und Maria Erich.